Dreierkette-V, wir haben Fußball-Talk, ist wieder da. Dreierkette-V, wir haben.
Hallo und herzlich willkommen, Folge 107 von Dreierkette VBH. Alle sind nochmal zusammengekommen, obwohl die Sonne scheint. Heute werden die Bücher abgegeben, die Zeugnisse rausgegeben und man muss den Eltern die 5 in Mathe beichten. Es ist der letzte Schultag der Saison Dreierkette VBH. Bevor es in die langen Sommerferien geht, rollen wir hier nochmal für euch den Fernsehwagen rein und schauen uns, was weiß ich, was hat man in der Schule angeschaut?
Der Soldat James Ryan. Kukuwä oder so?
Ich finde, es kam sehr darauf an, in welcher Klasse man war. Wir haben irgendwann mal Fuck You Goethe für uns entdeckt und dann wurde immer in den letzten Schultagen Fuck You Goethe geschaut.
Also, wir rollen in Hannes' Klasse nochmal hier den Fernsehwagen rein und schauen Fuck You Goethe Teil 1 bis 3. Gibt's da wahrscheinlich mittlerweile. Und ansonsten habt ihr die zwei wunderschönen Stimmchen, die hier mit mir gerade on air sind, auch schon gehört. Ich begrüße wie immer in Südkreuzberg den lieben Johannes, der uns sein schönes Bayern-Trikot präsentiert. Und nach Konstanz am Bodensee, Brian.
Moin. Hallo. Salute. Ja, ich dachte, Jungs, für den letzten Aufnahmetag, für die letzte Aufnahme der Saison 24-25, schmeißen wir uns noch einmal unsere schönste Outfits. Das ist bei mir eben dieses Bayern-Trikot von der Champions-League-Saison, die leider jetzt nicht so erfolgreich war. Aber jo, freut mich sehr, euch ein letztes Mal zu sehen. Und ich bin echt gespannt, wie lang die Sommerpause sein wird. Vielleicht wird sie ja gar nicht so lang.
Wieso? Was denkst du, was kommt?
Ich habe die Hoffnung, beziehungsweise ich habe gar keine Hoffnung darauf, aber vielleicht ist es ja so, dass diese sagenumwobene Fußball-Club-Weltmeisterschaft dann doch irgendwie ein Knallerspiel hat oder irgendwas entwickelt sich oder es ist wirklich niemand im Stadion, also wirklich irgendwas Unerwartetes, sodass wir drei sagen, wir müssen uns nochmal zusammenfinden in dieser Konstellation, um unsere Hörerschaft davon zu informieren, was wir darüber halten.
Ihr wisst ja, mein Take geht ja noch. Gianni Infantino tritt zurück oder sowas passiert.
Ja, genau sowas. Wenn sowas
also passiert. Also wenn das passiert, dann kriegt Brian hier die Bühne für sich allein und darf dann einen Monolog über Gianni Infantino halten. Macht dann eine Podcast-Folge allein.
Ich bin auf die Instagram-Seite von Gianni Infantino gestoßen und ich muss sagen, dieser Mensch, der ist schon irgendwie faszinierend, weil er so glatt wirkt. Also der hat ja auch gar keine Haare, er hat keinen Bart, keine Kopfbedeckung, keine Haare. Also das ist wirklich so, wie man sich eigentlich das Böse vorstellt irgendwie, oder?
Ist ja eigentlich, sagt man ja, ein Anzeichen für wenig Testosteron.
Oh,
dass er gar keine Haare hat.
Ich würde jetzt da aufpassen, also es gibt ja auch Krankheiten, die das sich bringen.
Wenn Gianni Infantino eine Krankheit hätte, dann wüssten wir das, bin ich mir sehr sicher.
Ich will das jetzt auch gar nicht so negativ. Ich finde einfach nur, dieser Mensch, der irgendwie schon auch sehr viel Einfluss hat in der Fußballwelt, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise schon faszinierend, weil er eigentlich nicht diese Aura von einem Rudi Assauer jetzt hat oder die Geschmacklosigkeiten eines Sepp Blatters, sondern irgendwie, er wirkt ein bisschen allglatt und dass er sich doch irgendwie so da richtig gut durchhalten kann und mit den Autokraten dieser Welt Best Friends spielt, das ist dann schon irgendwie faszinierend.
Ich sehe die Parallelen zum dunklen Lord Voldemort.
Ja, stimmt. Irgendwie, ne?
Ich frage mich immer, was muss ich eigentlich sein, um FIFA-Präsident zu werden? Ich google jetzt diesen Gianni Infantino mal. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Wie kann ich mich eigentlich auf einen Job bewerben?
Ja, du musst halt irgendwo Funktionär sein im Fußballbereich und dann musst du dich, wie in der Politik, musst du dich dann hocharbeiten, damit die Leute für dich stimmen eines Tages, wenn dann mal abgestimmt wird. Probier's doch, Hannes.
Ja, wie heißt es? Der hat angefangen, im Jugendfußball zu spielen beim FC Folgore, später FC Brickgliss. Also fußballerisch sind wir anscheinend genauso begabt.
Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt hier die Jugendkarriere interessiert von Gianni Infantino, aber ich würde eigentlich, Hannes, ich würde die Karriere von dir befeuern als FIFA-Präsident. Ich würde dich unterstützen. Ich finde, du hast die richtigen Bedingungen. Du bist in mehreren verschiedenen Ländern aufgewachsen. Du sprichst wie viele Sprachen? 3, 4, 5?
Kommt immer drauf an, wenn du fragst. Offiziell mein Lebenslauf, 5.
Also, Latein oder was? Spricht 5 Sprachen, moralischer Kompass ist auch so, naja, dementsprechend bist du eigentlich optimal geeignet für den Job.
Geld regiert die Welt, ich sag's.
Brian wäre tatsächlich der unterhaltsamere FIFA-Präsident, muss man dazu sagen. Das wäre ein bisschen lustiger. Der würde dann so Tuchel-eske Pressekonferenzen geben. Zusammen mit Donald Trump.
Apropos Tuchel, hast du das mitbekommen, Brian, was er jetzt macht mit der englischen Nationalmannschaft? Und diesen Zelten?
Nicht. Nee. Erzähl mir mehr.
Hey, Walle, hast du davon mitbekommen?
Ich habe es akustisch gerade nicht verstanden, was du meintest.
Nee, Tuchel hat ja eine seiner ersten tuchelleskischen Taktiken angewandt, jetzt in der Vorbereitung für die Weltmeisterschaft 2026. Nämlich hat er alle Spieler jetzt in Zelten trainieren lassen, um sie an die Humidity und an die Hitze, die im nordamerikanischen Sommer die Mannschaft erwarten wird, zu gewöhnen.
Das macht durchaus Sinn, oder? Also absolut. Haben nicht auch teilweise die Trainer, die Spieler auch mit so Atemmasken trainiert dann?
Ja, das machen die ja schon relativ viele. Aber der hat ziemlich, das sind so Plastikzelte, ihr kennt die safe. Die kennt man so aus Kindergeburtstagen bei uns in Lateinamerika. In diesen Zelten hat es dann irgendwann mal 400 Grad, weil die wirklich aus Plastik gemacht sind. Und dann scheint die Sonne dadurch. Damit bereitet er die Three Lions vor und denkt, er ist ein Titelfavorit. Aber Titelfavorit meiner Meinung nach sind die zwei Mannschaften, die am Sonntagabend in München das Finale bestreiten.
Jetzt sind wir so schnell schon beim Fußball angekommen. Ja gut, von mir aus. Dann lassen wir uns bis hierhin. Hannes hört sich etwas nasal an. Das liegt wie immer daran, dass Gott ihn bei seiner Geburt bestraft hat und sich dachte, einmal im Jahr muss Hannes leiden für ein paar Wochen. Dementsprechend nur zur Info, Hannes hatte Heuschnupfen und ansonsten Brian und ich sind dafür topfit und agil und starten jetzt rein in den Fußball. Anpfiff zum Fußballteil. Eigentlich wollte ich zuerst über die Champions League sprechen und die ganze Geschichte hier chronologisch angehen, aber Hannes hat jetzt gerade hier irgendwie mit der Nations League angefangen. Deshalb würde ich sagen, nehme ich diesen ungewollten Assist an, diese ungewollte Vorlage und gehe direkt weiter rein in die Nations League. Deutschland hat gespielt, wir alle dachten, es gibt die große Rache an Spanien und dann kam uns aber Portugal mit CR7 dazwischen. Was war da denn los, ihr Lieben?
Noah, willst du anfangen?
Man muss ja schon sagen, als es klar war, dass wir gegen Portugal spielen, waren, glaube ich, 90% oder 100% der Leute, mit denen ich geredet habe, über dieses Spiel so, yo, pack mal safe. Wir haben seit 20 Jahren gegen Portugal nicht mehr verloren. Wird eine sichere Sache. Ich war auch sehr, sehr, sehr zuversichtlich, aber ich war dann schon auch im Angesicht der vielen Verletzungen, die jetzt wir schon hatten, gerade auch Nikola Schlotterbeck, etwas, muss ich sagen, pessimistisch und wurde dann auch schon bestätigt. Ich muss ganz kurz eine Anekdote, weil Hannes ja geschrieben hat 3-1 für Portugal, relativ früh im Spiel und zu dem Zeitpunkt, ich saß in der Stille und habe Fußball geschaut und war ich so, nee, glaube ich nicht wieder, weil da war Deutschland wieder ganz gut. Aber du hattest recht behalten, du hattest es wirklich stark gesehen, dass im Prinzip Portugal da doch insgesamt die bessere Mannschaft auch war und dann auch verdient mit 2-1 gewinnt.
Ich weiß gar nicht, mit wem du gesprochen hast, weil ich bin dir ganz ehrlich, es gab keine Sekunde in den gesamten Wochen vor dem Spiel, wo ich dachte, dass Deutschland das locker passt. Insbesondere nicht, nachdem João Vitinha, der ist nicht João Vitinha, oder? Hauptsache Vitinha und João Neves PSG so souverän im Mittelfeld die ganze Zeit zur Champions League Triumph geführt haben. Also die zwei waren eher der Grund, warum ich mir so Gedanken gemacht hatte. Und wenn du dir das Personal anschaust, was die portugiesische Nationalmannschaft mitgebracht hat, ist es schon stark. Bruno Fernandes, Ruben Dias, Cristiano Ronaldo sei mal hingenommen, der Typ ist 40 Jahre alt. Er kann eigentlich nicht mehr auf diesem Niveau mithalten, hast aber trotzdem ein Tor geschossen und war, glaube ich, echt ein Pain in the ass für die Abwehr. Also das sind
Spieler. Ja, aber das Tor hätte ich auch noch geschossen, Hannes.
Ja, aber ganz kurz, unsere Jungs können das ja auch und haben es nicht gemacht. Weißt, man sagt immer, das könnte ich auch, aber macht es dann halt. Aber nee, was ich sagen wollte, Personal, also wenn man uns jetzt die Position eins nach der anderen anschaut, finde ich, ist Portugal viel besser als Deutschland. Deswegen hatte ich nicht das Gefühl, dass Manis Jungs das easy packen. Also das war für mich eigentlich ein sehr nachvollziehbar und erwartbares Ergebnis.
Ja, aber ganz kurz, nachdem du wusstest, dass die Spieler fehlen von Deutschland, würde ich sagen, oder?
Jein. Also, ja, ich glaube, ein Toni Rüdiger hat uns gefehlt. Ein Jonathan Tah hat auch auf dem Platz gefehlt, weil er hat seinen Cousin geschickt, um das Spiel zu bestreiten.
Angelo Stiller, come on, einer der besten Sechser der Welt hat gefehlt. So. Also,
ja, also ganz ehrlich, nein. Ich glaube nicht, dass Deutschland in Vollbesatzung das jetzt aktuell diese portugiesische Mannschaft schlagen kann. Das glaube ich einfach nicht, weil
absolute,
Portugal hatte absolut dann am Ende doch mehr Chancen. Es hätte auch 4 oder 5-1 ausgehen können. Ter Stegen hat 2 Bälle rausgeholt, die er in seinem Leben wahrscheinlich nie wieder so rausholt.
Also da habe ich jetzt ganz viele Gegenthesen zu stellen. Erstens sind die Bälle, die Ter Stegen rausgeholt hat, keine Bälle, die er nie wieder so rausholt, sondern das ist das, was der Mann on a daily business macht. Deshalb ist er seit 10 Jahren Torwart von Barcelona und Kapitän bei Barcelona und einfach immer die Nummer 2 hinter Neuer gewesen. Das ist keine Überraschung, dass der Mann zu sowas imstande ist. Und deshalb, es ist schön, dass er es jetzt endlich auch mal beweisen konnte im DFB-Trikot, dass er wirklich ein sehr guter Torhüter ist. So. Zweitens, ich gehe da gar nicht mit, dass es von Anfang an klar war. Ich gehe da auch nicht mit, dass es von ab dem Moment klar war, wo klar war, wer verletzt war, dass Deutschland da keine Chance hat, weil das Spiel kann einen ganz anderen Verlauf nehmen. Also Deutschland hat ja die klar bessere erste Halbzeit und kann eigentlich zwei, drei Tore auf jeden Fall machen. Das heißt, wenn du die Chancenverwertung anders gestaltest, dann kannst du mit einem 2-3-0 in die Halbzeit gehen und dann geht das Spiel mit Sicherheit, dann kippt das nicht, sag ich dir. Dementsprechend ist es klar, man erzählt beim Fußball die Geschichten immer gern von hinten, aber ich finde, so jetzt zu tun, als wäre das von Anfang an eine eindeutige Sache gewesen oder jetzt zu tun, als wäre das mega verdient gewesen für Portugal, ist auch nicht das Richtige. Weil, also natürlich haben sie die deutlich bessere zweite Hälfte, aber in der ersten Halbzeit war es von beiden Mannschaften kein gutes Spiel, aber von Deutschland ein besseres mit deutlich besseren Torchancen, die man auch wirklich hätte nutzen können. Dementsprechend finde ich, selbst in Anbetracht der Tatsache, dass wichtige Stammkräfte gefehlt haben und dann eben Spieler wie Pavlovic reinrotiert mussten, der ja, ich weiß nicht, wie viele Spiele bei Bayern überhaupt in der Startelf bestritten hat diese Saison. In Anbetracht dieser Tatsache fand ich, war es eigentlich ein guter Auftritt mit halt einem unglücklichen Ausgang am Ende des Tages, weil Portugal dann hinten raus eben die bessere Mannschaft war. Aber weil, darüber können wir jetzt nämlich auch sprechen, Nagelsmann halt auch einfach zum falschen Zeitpunkt die falschen Spieler gebracht hat.
Absolut. Ich sehe deine, alle Punkte, die du gerade aufzählst, sind valide. Aber ich halte daran fest, dass Portugal die bessere Spieler hat auf jeder Position und eben ein länger eingespielteres Team ist. Also wir hatten ja jetzt viele Spieler in der deutschen Nationalmannschaft, die das erste Mal mitgefahren sind oder das erste Mal in der Startelf standen. Und Nagelsmann hat mit irgendwelchen Experimenten versucht, was zu machen. Also sorry, dass du mit Koch, Waldemar Anton und Tah in das Spiel gehst, ist ein krasser Fehler, der schon von Anfang an zeigt, dass Nagelsmann nicht so richtig Ahnung hatte von dem, was er macht.
Aber wer soll denn jetzt gerade sonst da spielen, frage ich mich.
Nee, ich wäre nie im Leben mit einer Dreierkette, also nicht mit drei Innenverteidiger aufgetaucht. Wieso denn? Also meiner Meinung nach hast du dadurch dich selber limitiert. Also ich hätte Robin Koch rausgenommen oder Waldemar Anton raus und eine normale Viererkette mit Kimmich rechts und Mittelstädt links hinten und nicht dieses komische Fünfergestell im Mittelfeld gemacht. Das ist meine Option, aber ja, natürlich hätte das Spiel anders aussehen können, wenn Woltemade das Tor gemacht hätte, aber ganz ehrlich, ein 30-jähriger Cristiano Ronaldo hätte 4 Tore geschossen, weil er war 2-3 Mal einen Ticken zu spät, eben dieses Alter merkt man ihm schon an, also mit 40 ja. Noch ein Tor zu schießen ist krass, aber ja, ich bin gespannt auf das Spiel gegen Frankreich und sehe uns auch da als der absolute Underdog, weil was Frankreich die letzten 20 Minuten gegen Spanien fabriziert hat und das Spielmaterial, was Frankreich mitbringt, ist wirklich Lichtjahre von dem entfernt, von dem, was wir mitbringen. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Auch wenn ich nach wie vor fest daran halte, dass wir die WM 2026 holen, sehe ich uns jetzt in diesem Sommer noch ein Jahr zu weit hinten.
Jetzt bringst du zu weit, jetzt bist du ja schon wieder beim nächsten Spiel. Jetzt wieder Ruder rückwärts. Du hast das mit der Dreier respektive der Viererkette angesprochen. Ich finde, da hat er eigentlich einen Punkt, Brian, muss ich schon sagen. Also ich verstehe, dass das eigentlich nicht seine Taktik ist, mit der Viererkette zu spielen und er eigentlich lieber mit einer Dreier respektive Fünferkette spielen will. Aber in Anbetracht der Personaldecke hätte ich in dem Moment das auch für vernünftiger gefunden.
Ja. Ich muss ehrlich sagen, so ganz checke ich den Unterschied nicht zwischen Dreier und Viererkette.
Ja, aber Dreierkette ist halt in dem System, dass du mit drei Innenverteidiger auf dem Platz stehst. Also ja, meiner Meinung nach raubt einer von diesen drei Innenverteidiger einem möglichen Offensivspieler den Platz. Das ist das Problem. Und jetzt no front gegen Robin Koch und no front gegen Tah. Die sind ja eigentlich gute Spieler gewesen im Laufe der Saison, weil Bayern fetzt sich ja mit Bayer, was die Ablöse und die wann der Spieler jetzt nach München kommt. Aber das, was der da fabriziert hat, der hatte keinen Plan. Ich sehe es auch ein und ich glaube, da müssen wir auch sprechen, die Saison war lang. Also man hat vielen Spielern angemerkt, dass die Saison echt lang war und dass sie deswegen vielleicht diese halbe Sekunde zu spät reagiert haben. Aber dasselbe war bei den Portugal-Spielern und Vitinha kam in der zweiten Halbzeit rein und hat alle auseinandergenommen, die sich ihm irgendwie in den Weg gestellt haben.
Ich glaube, das Stichwort, was schon auch immer jetzt auch von anderen Journalisten genannt wurde, ist Stichwort Kadertiefe. Die ist dann wohl auch nicht so ganz gegeben bei uns. Auch gerade jetzt klar, die Verletzungen, aber es ist schon immer wieder, es scheint ja schon wieder so zu sein, dass wir eigentlich keinen Linksverteidiger haben, der auf internationalem Niveau ist. gerade, also das ist einfach, zieht sich wohl durch die deutsche Nationalmannschaft. Ich weiß es nicht, wieso im Endeffekt, warum wir einfach keinen Linksverteidiger haben, der Weltklasse sein kann. Es hat sich ja auch gezeigt, dass mit Gosens auf jeden Fall die linke Seite extrem anfällig wurde. Ich glaube, dass es im Endeffekt darauf hinausläuft, dass wir uns überlegen müssen, okay, welche Spieler sind wirklich gut genug? Also das Leistungsprinzip, Leon Goretzka ist da halt einfach kein Teil der Nationalmannschaft dann mehr. Und da muss sich wieder Julian Nagelsmann zurückbewegen. Das kann halt nicht sein, dass so jemand überhaupt noch berufen wird. Das ist einfach zu schlecht, zu wenig verantwortlich für wichtige Sachen. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass er da wieder irgendwie in die alte Masche wieder zurückfällt.
Es löft gerade etwas, ne?
Ja.
Es gibt so ein bisschen Jogi Löw-Vibes gerade, so ein bisschen bei der anderen Nominierung hat man sich ja schon auch ein bisschen gewundert. Andererseits
und Leroy Sané und Serge Gnabry, ich liebe diese Spieler.
100%.
Aber die haben momentan, einfach aufgrund der Leistung der Saison, jetzt finde ich jetzt nichts in der Nationalmannschaft so viel verloren, oder? Ich würde halt eher Ritz Doan nominieren, wenn ich...
Ja. Ganz ehrlich, Serge Gnabry hat für Portugal gespielt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie abgesprochen war, aber der Typ war so fehl am Platz. Da hat von der Frisur bis zur Leistung auf dem Platz nichts gepasst.
Ja, also Sané ist ja schon nicht gerade so richtig gut drauf, aber Gnabry ist ja in so einem unnormalen Formtief. Das verstehe ich wirklich. Die Einwechslung habe ich gar nicht verstanden. So, jetzt kommen wir mal nochmal wieder weiter zurück. Ihr springt mir immer zu schnell heute. Erstmal noch zu dem Linksverteidiger-Problem. Gehe ich voll mit. Wir haben auch ein Rechtsverteidiger-Problem, weil wenn Kimmich, der bei seinem Verein nämlich diese Position eigentlich nicht spielt, das beim DFB nicht machen würde, dann hätten wir auch keinen Rechtsverteidiger. Also dann hätten wir da genauso eine Baustelle. Und dann muss man noch dazu sagen, jetzt kommen wir zu diesen ominösen Wechseln. Nagelsmann hat sich ja auch relativ schnell auf der Pressekonferenz verteidigt. Also ohne, dass er darauf angesprochen wurde, hat er ja direkt die Wechsel in Schutz genommen. Er hat ja direkt sich quasi erklärt, warum er diese Wechsel vorgenommen hat, weil dem Moment, ich habe auch das Gefühl gehabt, das war der falsche Zeitpunkt. Das war also der Zeitpunkt, man hat eigentlich geführt, dann kriegst du das 1-1. Und dann hat man, dann hat man noch nicht das 1-1 bekommen. Noch nicht. Man hat geführt, aber man hat gemerkt, das Spiel kippt langsam Richtung Portugal. Und dann zu wechseln, das war ein offenes Ding für Portugal. Also das war eine Einladung so nach dem Motto, okay, wir bringen jetzt nochmal 2-3 neue Kräfte rein, die die Mannschaft komplett aufwirbeln. Und das war ja einfach eine Einladung an Portugal, jetzt könnt ihr uns dann vollends überrollen.
Also ich nicht verstanden. Die Verteidigung geht ja auch daher, dass er die Spieler schützen will, weil ja schon auch der, sag ich mal, es war schon relativ klare Kritik an den Einwechselspielern. Das ist ja auch okay, als Trainer sich dann vor die Spieler auch zu stellen, ist ja auch vollkommen okay. Es ist ja auch kein direkter, es ist ja kein persönlicher Vorwurf, aber man hat schon eben, wie du gesagt hast, gemerkt. Ich finde gerade eben auch oft sind Dreierwechsel schon auch riskant, weil es ja dann ein relativ großer Teil, also eher ein Viertel der Mannschaft mehr oder weniger, ausgewechselt wird. Und das kann schon auch eben die Balance dann auseinanderbringen und relativ früh. Es war ja schon in der 60. Minute. Und ich sehe den Punkt, dass er praktisch auch gerade, weil vielleicht auch viele Stammkräfte schon ein bisschen überspielt sind, zu sagen, okay, ich will die Leute auch ein bisschen schonen. Aber in dem Zeitpunkt war es wohl die falsche Wechselentscheidung. Und da sieht man eben, wie auch bei Kovac in der Champions League, dass eben teilweise die Wechselentscheidungen schon recht wichtig sein können und in dem Fall leider nicht funktioniert haben.
Und ich meine, auf der anderen Seite, es kommt ja nicht nur dazu, dass Deutschland Einwechslungspech hatte, sondern Portugal hat richtig gut eingewechselt. Weißt du, sie konnten Vitinha von der Bank bringen und sie konnten diesen Conceição bringen, den ich ehrlicherweise nach der Europameisterschaft ein bisschen aus den Augen verloren hatte. Ich wusste gar nicht mehr, dass er bei Juve spielt. Aber der hat dazu geführt, dass Gosens halt für ungefähr eine halbe Stunde vergisst, dass er Fußballprofi ist. Es war, wie du gesagt hast, Noah, wenn du drei Spiele auf einmal wechselst, die vor allem in einem System klarkommen müssen, in dem sie noch nie gespielt haben, dann destabilisierst du damit die gesamte Mannschaft. Und
absolut.
Das war halt einfach so. Also am Ende.
Es ist zu viel. Ja. Es ist zu viel.
Ja, warte mal.
Es ist einfach zu viel in dem Moment und das habe ich einfach wirklich nie. Also, wenn er von Anfang an gesagt hätte, hey, die Nations League, das sind für uns ein unwichtiger Wettbewerb, wir gehen es wie Freundschaftsspiele an, ich nutze das, um auszuprobieren, dann verstehe ich das. Dann denke ich mir, okay, dann probier, dann such deine Mannschaft für nächstes Jahr für die WM. Aber das hat er ja nicht. Er hat ja gesagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen, wir wollen dieses Ding holen. Und dann finde ich, dann ist das ja nicht der richtige Ansatz, weil dann darfst du nicht auf Experimentieren und Ausprobieren und sowas angehen und dann darfst du meiner Meinung nach nicht auf Belastungssteuerung gehen, sondern dann musst du darauf gehen, jedes Spiel zu gewinnen.
Ja, aber
und das gewinnst du nur mal mit den besten 11 Spielern auf dem Platz.
Ja, aber es haben ja wirklich auch, also man muss einfach sagen, mit den Spielern, die jetzt fehlen, eben, ich weiß nicht, ob wir gewonnen hätten, aber ich glaube, wir hätten schon dann doch ein bisschen größere Chancen gehabt, zumal eben ein Todi Rüdiger schon nochmal eine andere Qualität auf den Platz bringt. Und ich bei Jonathan Tah nie so ganz verstehe, was jetzt eigentlich seine Stärke ist. Und ich glaube auch, dass Jonathan Tah gerade auch eben in dieser großartigen Leverkusener Mannschaft einfach geglänzt hat, weil das Team gut war. Ich glaube, dass Jonathan Tah letztlich auch nur ein anderer Upamecano sein wird bei Bayern, zumindest in die Anfangszeit. Also nichts gegen ihn, ich glaube, es ist ein solider Innenverteidiger, aber ich glaube, dass er letztlich überall in allen Bereichen, die den Innenverteidiger stark sein muss, also Zweikampf, Pace, Übersicht und Stabilität, einfach nicht wirklich überzeugt. Ich glaube, dass er ein super Typ ist, auch als Leader überzeugen kann, aber eigentlich die Zeit vorbei ist, wo man ihn jetzt, sag ich mal, in einem Champions-League-Finale oder in einem WM-Finale aufstellen würde.
Ich sehe deinen Punkt. Ja, würde ich an der Stelle nur ganz kurz vielleicht versuchen, seinen Wechsel zu erklären. Wenn nicht Jonathan Tah, dann wer? Weißt, ich denke mir, die Bayern, also die Leute beim FC Bayern, die das entscheiden, die denken sich, wir brauchen einen Leader, was Jonathan Tah so ein bisschen ist. Jemand, der einen guten Draht in der Nationalmannschaft hat. Weil als Bayern willst du ja nicht immer nur die Nummer 1 im Tor haben, sondern auch eher diesen inoffiziellen Leader, was Jonathan Tah nun eben ist, in der Nationalmannschaft. Und er spielt im Vergleich zu anderen Innenverteidigern der Bundesliga dann doch schon überdurchschnittlich. Deswegen, es gab wahrscheinlich keine andere bessere Option auf dem Markt, die du jetzt aktuell als FC Bayern hättest nehmen können, um dein Problem zu beheben, was du die ganze Zeit hast.
Ich kritisiere auch jetzt den Wechsel nicht unbedingt. Ich finde es auch jetzt nicht unlogisch, dass sie ihn holen. Ich glaube, sie hätten ihn Saison früher holen können oder müssen. Mhm. Vielleicht sogar eine Saison zu spät. Aber man hat schon auch gesehen, dass er einfach da, also teilweise einfach chancenlos war und ist. Und da muss ich sagen, hat es Robin Koch dann doch deutlich besser gemacht, finde ich den insgesamt überzeugenden Verteidiger, vielleicht sogar den ich eher nach Bayern jetzt geholt hätte, als Jonathan Tah, weil dem ich jetzt nochmal mehrere Saisons gebe auf Weltklasse-Niveau oder auf gutem internationalen Niveau zu spielen als Tah. Das ist jetzt nur mein Take dazu. Und über Waldemar Anton müssen wir jetzt nicht reden, das ist jetzt
meiner Meinung nach
ein durchschnittlicher Bundesligaspieler im Endeffekt.
Ja, ja. Ich wollte auch gerade hier ein bisschen die Wogen glätten und so nach dem Motto, also ich glaube, das ist das eine, worauf wir uns einigen können, wenn es um die Defensive der Nationalmannschaft angeht, dass Waldemar Anton völlig fehl am Platz war. Also das ist auch Fehlnominierung meinerseits, meiner Meinung nach, und dementsprechend die Fehlnominierung hat er ein bisschen bestätigt. Abschließende Frage zur Nations League, jetzt unabhängig davon, wie das Spiel um Platz 3 gegen Frankreich, für das Hannes ja schon irgendwie schlechte Vorzeichen ausgerufen hat, ausgeht. Ist Deutschland ein Stück weit ein Scheinriese? Uff. Blicken wir mal auf die Ergebnisse, auf die letzten Ergebnisse jetzt so gegen vermeintliche Top-Mannschaften. Das war bei der EM gegen Spanien verloren, gegen die Schweiz 1-1. Dann hat man gegen Holland in der Nations League 2-2 gespielt, dann gegen Holland 1-0 gewonnen, dann gegen Italien 2-1 gewonnen, dann 3-3. Jetzt die 2-1-Niederlage gegen Portugal. Sind wir nicht so gut, wie wir gerade annehmen zu sein und wie es vielleicht auch medial dargestellt wird?
Wir sind noch nicht Wiederwehr, würde ich sagen. Deutschland hatte ja wirklich ein brutales Formtief nach der WM 2018 bis hin, ich glaube, es gab ein geiles Spiel, was wir gegen Italien mal 5-2 gewonnen haben in der Nations League in der ersten oder zweiten Ausgabe von diesem Turnier. Aber zwischen zwei WM 2018 und EM 2024 gab es ja wirklich extrem dunkle Zeiten in der deutschen Nationalmannschaft. Und ich glaube, wir sind auf jeden Fall besser als zu dem Zeitpunkt, aber wir sind noch nicht an dem Niveau angekommen, wo wir beispielsweise 2015, 2016 oder sogar 2012, 2013 waren. Wir sind eine stabile 2-, wenn wir es im Schulsystem ausdrücken wollen. Wir haben zwar Bock, eine 1-plus zu sein, aber aktuell müssen wir uns noch damit zufrieden geben, dass wir halt gerade noch so gut sind.
Ich glaube, dass wir bei der WM EM 2024 deutlich besser waren, als wir es gerade sind. Das liegt zum einen daran, dass wir damals einfach noch einen breiteren Kader, breitere Tiefe hatten. Eine größere Kadertiefe hatten. Und jetzt momentan durch die Verletzung natürlich ein bisschen aufgeschmissen sind. Aber das Problem, was ich gerade wieder sehe, ist, dass wir keine richtige Stammelf wieder haben, die es ja 2024 auch bei diesen legendären Siegen gegen Frankreich und Holland schon gab. Die muss es wieder geben. Es muss einfach wieder so eine Elf etabliert werden, auf die man sich verlassen kann. Das braucht auch einfach wirklich zwei Sechser, auf die man zählen kann. Es wird nicht funktionieren mit Goretzka. Es wird nicht funktionieren. Das kann man. Ich weiß nicht, wie oft man das eigentlich noch sagen will. Es wird nicht funktionieren. Ich weiß nicht mit wem, aber vielleicht mit Stiller Pavlovic, mit Stiller Groß oder Stiller Andrich. Und wir brauchen auf jeden Fall ein solides Innenverteidiger-Duo oder Trio. Und ich glaube, dann sind wir auch wieder an dem Punkt, wo wir wettbewerbsfähig werden können. Wo wir auch zeitweise 2024 standen. Aber da hatten wir mit Toni Kroos schon auch, glaube ich, mal dieses diamantene Innenstück, was diesen ganzen Kader, sag ich mal, ein Niveau nach oben gepusht hat. Und das brauchen wir, das haben wir jetzt gerade nicht mehr, das werden wir auch nicht, also es gibt nur einen Toni Kroos und auch zu diesem Zeitpunkt, aber wir brauchen halt auf jeden Fall ansatzweise wieder eine gewisse Stabilität in diesem magischen Dreieck zwischen Innenverteidigung und Sechser.
Ich finde auch 100% richtig, was ihr sagt. Ich finde auch, bei dem Spiel gegen Portugal stand jetzt, einfach mal blöd gesagt, auch nur ein Spieler mit Aura von deutscher Seite auf dem Feld. Es war nur Flo Wirtz. Also weißt du, wir haben bei der EM hatten wir noch einen Musiala, wir Kimmich. Hatten dann noch einen Havertz vorne drin. Na, Kimmich hat keine Aura.
Nee,
Kimmich ist
ein
Führungsspieler. Kimmich ist ein Führungsspieler-Darsteller, der tut immer nur so. Jetzt hör mir auf, endlich.
Ohne Kimmich wäre Deutschland auf dem Niveau von Nordmazedonien, sage ich ganz ehrlich. Also Kimmich
nochmal zurück,
ist nochmal ein Juwel, was wir da haben.
Nochmal zurück, wenn du das vergleichst mit einer vermeintlichen Startaufstellung, die wir bei der EM hatten. Da war noch ein Neuer im Tor, du hattest noch einen Toni Rüdiger, du hattest einen Toni Kroos, du hattest einen Ilkay Gündogan, du hattest einen Kai Havertz, einen Jamal Musiala. Da war einfach international anerkannte Weltklasse auf dem Spielfeld. Und das macht sich, glaube ich, auch bemerkbar A, in deinem eigenen Spiel, aber B, wahrscheinlich auch mit Sicherheit in der Wahrnehmung deines Gegners.
Auf jeden
das
Fall.
Das brauchen also, wir wieder.
Ja, bis auf den Kimmich-Take gehe ich damit, ja.
Gut, ich meine, außer Toni Kroos ist jetzt auch und Neuer, wobei ich bei Neuer auch einschränkend, glaube ich, sagen würde, wie viel davon dann noch die Weltklasse war. Aber sind ja noch die Spieler da. Also wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht den
Gündogan ist auch nicht mehr da.
Ja, das stimmt. Aber ich würde insgesamt trotzdem nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich glaube, dass wir Potenzial haben, eine Mannschaft von internationaler Klasse zu sein. Ich sehe momentan nicht, dass wir vor Spanien und vor Frankreich und auch, weiß ich jetzt nicht, ob wir vor Portugal stehen, aber ich glaube schon, dass wir es innerhalb der Top 7 weltweit sein schaffen können nächstes Jahr.
Wo stehen wir denn aktuell? Was ist denn aktuell unser, also ich weiß, dieses FIFA...
FIFA-Rang sind wir Nummer 10.
Sagt ja gar nichts aus, aber wo stehen wir denn aktuell?
Hat er doch gerade gesagt, 10.
FIFA-Rang ist Nummer 10. Deswegen, ich glaube, dass wir uns diese 1, 2, 3, 4 Plätze vielleicht höher kriegen können. Ich glaube, dass wir vor Holland zum Beispiel stehen können. Aber ob wir eben vor diesem unglaublichen spanischen Team stehen können oder Frankreich nächstes Jahr, das wird sich zeigen, ob Nagelsmann es schafft, sag ich mal, einfach eine gefestigte, stabile Mannschaft zu etablieren. Weil insgesamt glaube ich, dass wir den Teamspirit haben, um das zu schaffen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir werden es natürlich hoffen und wir hoffen natürlich, dass auch der ein oder andere jetzt noch talentierte Spieler bis dahin auch ein bisschen sich noch weiterentwickelt. Dies gesagt, die andere Begegnung, das andere Halbfinale der Nations League, Frankreich gegen Spanien, absolut verrücktes Fußballspiel. Sehe ich irgendwie, schlage ich in eine Kerbe mit den Halbfinals von Inter gegen Barca in der Champions League. Also ja, wirklich völlig loco. Aber ich glaube auch in Anbetracht der Tatsache, Hannes hat es vorher schon angesprochen, Deutschland wird keine Chance haben gegen Frankreich im Spiel um Platz 3, aller Voraussicht nach. Und das ist einfach gerade kein Niveau, das Deutschland halten kann, weil das ist die zwei Mannschaften, die spielen auf ihrem wahrscheinlich, ohne jetzt gerade voll aktuell dabei zu sein, wie es in Südamerika aussieht, aber die spielen wahrscheinlich auf einem ganz eigenen Niveau weltweit betrachtet.
Ich glaube, wenn du Lateinamerika jetzt einbeziehen willst, ist die einzige Mannschaft, die wegen ihrer Konstanz in den letzten Jahren, weil sie die letzten drei internationale Turniere, wo sie mitgespielt hat, alle drei gewonnen hat, ist Argentinien. Und wenn wir jetzt nur auf die Defensive achten, dann Ecuador, weil wir mit Abstand die beste Defensive weltweit haben. Aber du hast recht, also Frankreich und Spanien sind einfach gerade eine Nummer für sich. Und wir fangen uns wahrscheinlich so ein stabiles 4-1 am Samstag.
Ja, ich werde mir jetzt gar nicht so pessimistisch. Ihr wisst, Nations League, ich denke, dass die Spieler, die jetzt im dritten Platz in der Nations League spielen, ganz sicher nicht mit der mentalen Einstellung reingehen. Wir wollen es zu 100.000% gewinnen. Da gibt es sicherlich auch einige, die jetzt sich auf den Sommerurlaub freuen. Und deswegen würde ich jetzt da auch fällt mir es schwer, da jetzt eine zielsichere Prognose zu geben, außer dass eben eher wahrscheinlich ist, dass Frankreich gewinnt. Ich würde mich freuen, wenn Deutschland gewinnt. Ganz ehrlich, ich würde mich freuen. Ich würde mich, glaube ich, auch freuen, wenn es ein gutes Spiel wird von der deutschen Nationalmannschaft, dass man praktisch in diese Sommerpause auch mit so einem guten Gefühl geht, weil ich glaube insgesamt eben trotzdem diese Mannschaft nicht schlecht ist. Und vielleicht macht Woltemar dann noch sein erstes Nationalmannschaftstor und ich glaube, dann können wir da ganz getrost in die Sommerpause gehen und uns auf weitere Aufgaben, weitere Herausforderungen freuen.
Es wäre ihm auf jeden Fall gegönnt.
Es sagt ja niemand, dass es eine schlechte deutsche Mannschaft ist, aber ich habe einfach das Gefühl, dass
Frankreich... Doch, wir. Wir haben eigentlich gerade die letzten 30 Minuten gesagt.
Es waren auch 45 Minuten Müll. Sorry, es waren 45 Minuten, zweite Halbzeit war Müll. Der hätte Costa Rica 2-0 gegen uns gewonnen. Aber was ich nochmal sagen wollte, diese Nations League, ich finde es ja krass, wie der Stellenwert von diesem Turnier sich über die letzten 6 Jahre verändert hat, dass wir jetzt so lange drüber sprechen und sogar die einzelnen Spieler, wie in Lamine Yamal und Ousmane Dembélé, die ja laut vielen gerade im Wettrennen sind um den Ballon d'Or, dieses Turnier auch genommen haben, um das zu entscheiden. Lamine Yamal wurde ja auch gefragt, so hey, entscheidet sich das am Donnerstag? Und hat er gesagt, so ja, maybe. Und hat dann auch ein bisschen gestichelt. Deswegen, ich denke, so ein Ousmane Dembélé, der hat auch schon nochmal Bock auf internationaler Ebene zu zeigen, was er drauf hat und schenkt uns 4 ein.
Aber das liegt jetzt auch daran, dass dieses Jahr weder EM noch WM sind. Und wir jetzt auch gerade diese Vierer-Kombination ist natürlich die Creme de la Creme, die der europäische Fußball noch zu bieten hat. Das ist natürlich, außer Italien und Holland fehlt da nichts. Auch
England.
England, Entschuldigung, aber ja, England mit Tuchel vielleicht. Nee, aber
Italien ist jetzt auch nett von dir.
Nein, so diese Aura-Nation, was halt einfach geil ist, wenn die aufeinandertreffen. Und ich muss auch sagen, Lamine Yamal, geiler Typ, der ist irgendwie so ein geiler en provocateur. Das ist schon auch stark, dass der irgendwie mittlerweile 17. Er ist 17, er weiß es.
Genau, das wollte ich auch sagen. Ganz kurz, wenn ich... Wenn ich Lamine Yamal wäre, ich bin 17 Jahre alt, die ganze Welt liegt mir zu Füßen und alle denken, ich bin der nächste Messi. Ihr wisst, also es gäbe von mir einen Shitstorm in Richtung aller anderen Spieler, wie ich noch nie erlebt. Ich würde jeden Tag ein Bild posten, wo ich drunter schreibe, hey, ich bin der Beste. Also ich finde, dafür hält er sich noch ein bisschen zurück. Sein Papa ist eher derjenige, der sagt,
ja, das ist wild.
Mein Sohn ist der Beste.
Aber wen unsere Meinung zu dieser ganzen Causa Lamine Yamal noch genauer interessiert, der kann, ich glaube, die vorletzte oder vorvorletzte Folge nochmal anhören. Da haben wir mehr als ausführlich über die Personalie gesprochen. Deshalb bremse ich euch zwei hier gerade mal ein bisschen ein. Ich habe nämlich noch den Take hätte ich eh mitgebracht. Oder ja, doch, ist ein Take. Aber es ist eigentlich gut, dass Hannes gerade noch die Popularität anspricht der Nations League. Weil nichtsdestotrotz dass die Nations League jetzt beliebter wird und auch wir jetzt mehr darüber gesprochen haben, ist mir irgendwie jetzt neulich aufgefallen, dass es eigentlich doch Quatsch ist, nochmal eben mit dieser Nations League einen neuen Wettbewerb und jetzt haben wir mit der Club-WM noch einen neuen Wettbewerb. Und irgendwie dachte ich mir, das ist doch irgendwie bescheuert, dass wir ständig neue Wettbewerbe bekommen, weil ich habe jetzt auf Netflix erst, ich bin ein bisschen late to the party, die Doku geschaut, Court of Gold, wo die besten Basketball-Nationalmannschaften mit der Kamera begleitet wurden während den Olympischen Spielen. Und ich habe mir über diese 6 Folgen gedacht, warum, wir haben schon den perfekten Wettbewerb, warum wird der nicht in dieser Art beim Fußball genutzt? Warum wird bei jeder anderen Sportart, ist Olympia das höchste der Gefühle? Ich verstehe es nicht, er ist schon da, es ist der perfekte Wettbewerb, es ist das perfekte Setting. Warum spielt es im Fußball einfach keine Rolle? Dann bräuchten wir keine zusätzlichen Wettbewerbe, aus irgendwas rausstampfen. Nimm doch dieses geile Setting Olympia.
Darf ich da kurz was sagen? Ich habe da sehr viel Gedanken dazu. Ich glaube, dass der Männerfußball bei Olympia eigentlich gar nichts verloren hat. Weil es gibt diverse Gründe, warum es auch gut so ist. Erstens, Olympia ist ein unglaublich tolles Ereignis, wo, wenn man da pathetisch sein will, wirklich Menschen sind. So. Also es ist einfach geil, dass es sowas gibt. So. Und ich habe es mir gerade letztes Jahr in Paris gedacht, es war einfach irgendwie total unterhaltsam und total schön. So, wenn man jetzt da noch die Männerfußballmannschaften reinmachen würde, was man ja teilweise macht, aber wenn man das jetzt wirklich ernst, weil wenn die Nationen wirklich ernsthaft ihre Crème de la Crème Nationalmannschaften hinschicken würden, dann hätte man ja die Aufmerksamkeit, die ja so wichtig ist für den, sag ich mal, für den Breitensport, für Sportarten, die vielleicht nicht so Aufmerksamkeit bekommen unter dem Jahr, total weggeschiftet. Das wäre, glaube ich, das erste Problem. Zweitens, für Frauennationalmannschaften, für die Olympia sehr wichtig ist, wie du sagst, wäre auch Aufmerksamkeit weg. Das heißt also, ich glaube, dass Olympia möglicherweise spannend wäre. Aber es gut so ist, dass die Nationalmannschaften der Männer im Fußball dort nicht vertreten sind, so wie sie sein könnten. Weil dort der Platz reserviert ist für anderes.
Da habe ich ganz wirklich direkt, wunderbar, dass wir verschiedene Meinungen haben, bevor Hannes noch mit seinen Hut mit reinwirft in den Ring. Gegenbeispiel, die USA schickt da im Basketball wirklich ein Dream-Team hin. Das sind die besten, wirklich, das ist das Beste, was die Welt des Basketballs hergegeben hat. Und die wurden da hingeschickt, genauso die anderen Nationen. Also guck nach Serbien, Nikola Jokic, oder schau nach Frankreich, hier mit Wemby, oder auch Deutschland, die Wagner-Brüder und Dennis Schröder, das sind ja auch die Top-Stars. Und genauso ja beim Handball doch genauso. Deshalb, ich verstehe das nicht, warum zieht sich Fußball zurück, warum sollte sich die Aufmerksamkeit verschieben, wenn der Fußball dazu kommt, weil eben die absoluten Topstars. Warte kurz. Ja, aber es gibt doch bei dem Handball auch eine WM. Es gibt doch auch beim Basketball eine WM. Ja,
Prestige
es gibt bei
WM,
allen anderen. Lass mich doch bitte, Brian, ich habe dich ausreden lassen, dann musst du mich auch ausreden lassen.
Und ich bin das nächste dran.
Alle anderen Mannschaften haben, also Sportarten haben genauso den Prestige bei ihrer Weltmeisterschaft. Ich darf nur daran erinnern, wie die Deutschen die Basketball-Weltmeisterschaft gefeiert haben oder wie deutsche Handballer ihre Weltmeisterschaft gefeiert haben. Es hat genau den gleichen Prestige. Und ich glaube auch nicht, dass es die Aufmerksamkeit von den Randsportarten wegverschieben würde, die eben Gott sei Dank da mal im Spotlight stehen bei Olympia, weil eben die Stars, wie jetzt gerade beim Basketball zum Beispiel, das total genutzt haben, ihre Reichweite und andere Athleten und Athleten ihrer Nation zu promoten, die andere Sportarten ausgeübt haben. Deshalb, ich finde es eigentlich schade, dass Fußball sich da so rauszieht und sagt, wir sind was Besseres, Olympia, das haben wir nicht nötig.
Ich sag jetzt, es sind mittlerweile viel zu viele Sportarten bei Olympia. Das ist mein Take. Ich finde, Basketball, Handball haben da nichts zu suchen. Ich bin ein Vertreter, dass Olympische Spiele das Klassische sein sollten. Ich lieb's, Olympische Spiele zu schauen und den Zehnkampf der Männer und den Siebenkampf der Frauen mir anzuschauen, weil ich das sonst nie mache. Ich lieb's, 50 Meter Kraulen anzuschauen, weil ich das sonst nie machen würde. Es gibt ja auch Schwimmweltmeisterschaften und Leichtathletikweltmeisterschaften, aber so dieses Olympia gibt dem allen nochmal einen extra Glamour und eine extra Wichtigkeit. Und ich gehe damit Noah mit. Ich finde, es würde für die anderen Athletinnen horrend sein, wenn in der portugiesischen Mannschaften Cristiano Ronaldo und Bruno Neves sind. Es wäre kacke gewesen, wenn die deutschen Weltmeister von 2014 zwei Jahre später in Brasilien wieder beweisen müssen, dass sie die beste Fußballmannschaft auf der Welt sind. Also ich finde, es ist eine ganz gute und gelungene Trennung aktuell zwischen der Fußballweltmeisterschaft der Männer und den Olympischen Spielen und es sollte auch so bleiben.
Aber weißt du, was doch das Spannende ist? Sie sind doch dann nichts anderes. Sie sind nichts Besseres. Auch ein LeBron James hat in Paris auf einem Pappbett geschlafen, so wie alle anderen Olympioniken. Die leben ja auch im Olympischen Dorf. Die kriegen das gleiche Scheißessen. Das ist doch das Besondere daran, dass sie dann alle gleich sind. Und das finde ich, ich gehe ein bisschen bei dir mit, wenn du sagst, alle Mannschaftssportarten haben da nichts verloren, wie du gerade eben aufgezählt hast. Dann machen wir das. Dann nehmen wir gar keine mit rein. Aber ich finde, wenn alle vertreten sind, nur Fußball nicht, das finde ich irgendwie bescheuert. Ich meine, wir haben Basketballmannschaft, normalen Wettbewerb, aber auch noch dieses 3x3. So, also weißt du, warum ist Basketball zum Beispiel zweifach vertreten, aber Fußball gar nicht? Oder halt doch Fußball schon, aber ihr wisst, was ich meine.
Also ganz kurz, Fußball ist vertreten.
Ja, aber niemand interessiert, wer im Fußball welche Medaille bei Olympia bekommt.
Also so ganz verstehe ich nicht, warum du jetzt vorschlägst, warum nicht bei Olympia so. Also diesen Wettbewerb gibt es ja schon mit der Fußballweltmeisterschaft, die so prestigeträchtig ist, dass es ja nicht nochmal wiederholt werden könnte. Also die Fußballweltmeisterschaft ist der wichtigste Wettbewerb des Sports aller Zeiten.
So, ich glaube, dass du meine Argumentation mitbekommst. Also vielleicht hast du den Anfang, damit habe ich ja angefangen. Warum immer neue Wettbewerbe schaffen? Wir haben doch schon den Wettbewerb.
Ja, aber die Wettbewerbe
und das ist
sind
meine
ja
einzige. Das ist meine einzige These, zu sagen, hört auf, neue Wettbewerbe zu schaffen, nutzt doch diesen. Das ist ja meine einzige These.
Aber diese Wettbewerbe, die geschaffen werden, wie jetzt zum Beispiel die Club-WM oder die Nations League, unterscheiden sich ja vom Spielprinzip, sind ja keine klassischen, oder bei der Club-WM ist es wiederum ein klassisches Turnier, wie bei der WM. Aber die Nations League ist ja kein klassisches Turnier wie die WM. Also ich finde, die unterscheiden sich ja auch vom Spielmodus. Und deshalb sehe ich jetzt nicht so ganz, warum man praktisch Olympia aufwerten würde. Ich sehe den Punkt natürlich von diesem olympischen Prinzip, von dieser olympischen ja, diesem, keine Ahnung, diesem Leitmotiv, dass man sich sagt, alle sind gleich, die Sportarten werden alle gleich irgendwie gecovert und so, aber ich glaube insgesamt, dass es eher negative Effekte haben würde, wenn eben auch noch, sag ich mal, diese riesigen Sportstars des Fußballs dazukommen würden. Klar, im Handball und im Basketball wird da auch mehr drauf gesetzt, aber ich glaube einfach, und das ist, kannst du halt auch einfach nicht, du kannst es, glaube ich, nicht erzwingen, dass die olympische Goldmedaille einfach nicht diese Prestige hat im Fußball, wie eben die Weltmeisterschaft, die Europameisterschaft oder die Champions League. Und für Basketball, für Handball, für Tennis, für Hockey hat diese olympische Goldmedaille einfach krasses Prestige. Zum Beispiel im Tennis auch nicht besonders. Da ist es auch nicht so wichtig, ob du jetzt Olympia gewinnst. Ja, Zverev hat Gold gewonnen, aber es juckt keinen, weil er Wimbledon nie gewinnt.
Ja, ja, das stimmt. Also wenn,
na
wenn
doch, also es ist schon ähnlich betrachtet mit einem Grand Slam. Also
nein,
es wird schon,
nein.
Doch, nope. Also mit Sicherheit. Schau in jede, also wirklich, du kannst jede Doku im Tennis anschauen, wenn einer mal Olympia gewonnen hat, dann wird das hervorgehoben. Das ist noch viel krasser. Grand Slam findet jedes Jahr statt. Olympia gibt es nur alle 4 Jahre.
Federer hat noch nie eine Einzelmedaille oder Einzelgoldmedaille im Tennis gewonnen. Und es sagt niemand, Nadal ist der bessere Tennisspieler, weil er mal Gold geholt hat. Also das ist kein
Schlag. Na gut, aber weil halt bei beiden nochmal enorm viele Grand Slam-Titel auf beiden Seiten dabei stehen.
Ja, aber dadurch ist ja Olympia. Aber ganz kurz, was ich sagen wollte. Zurückkommt auf dieses, warum ist LeBron James plötzlich mitgekommen? Die Amis hatten halt plötzlich noch ein Hühnchen zu rupfen mit den Deutschen, weil die Deutschen wurden Basketball-Weltmeister und dann gesagt haben, sie sind die Besten. Also dieses American Dream Team, was bei den Olympischen Spielen aufgespielt hat, sind ja nur mitgekommen alle, altgedienten, also LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry, die sind ja alle nochmal nur mitgekommen, weil es ihnen gestunken hat, dass sie bei der Basketball-Weltmeisterschaft auf die Fresse bekommen haben und dass ein Noah Lyles, der Sprinter, den dann sagt so, hey, was wollt ihr eigentlich? Ihr gewinnt ja nicht mal diese Pipi-Weltmeisterschaft und ihr meint, ihr seid die Besten in diesem Sport.
Nicht nur, das stimmt jetzt auch nicht ganz, die Argumentation. Also es ist auch nicht ganz richtig, weil ja, es war für Steph Curry das erste Mal Olympia, aber zum Beispiel nicht für LeBron James. Also der war davor auch schon mal bei Olympia dabei. Dementsprechend stimmt auch nicht so ganz die Argumentation. Sondern, also ich wollte einfach nur mal die Idee in den Raum werfen, dass ich ja gesagt habe, mich stört eher der Faktor, dass wir immer neue Wettbewerbe schaffen. Und ich weiß, Brian, es ist ein anderer Turniermodus, aber es ist doch scheißegal. Es geht ja den Veranstaltern nicht um den Turniermodus. Ja, es geht ihnen darum, einfach noch mehr Einschaltquoten zu generieren und noch mehr TV-Geld einzunehmen. Und dann denke ich mir, dann nehmen sie doch über wenigstens einen Wettbewerb ein, den es schon gibt. Und der die Legitimität hätte, dass man ihn auch ernst nimmt. Und das finde ich das Einzige, wo ich so ein bisschen schade, dass sich da der Fußball so rauszieht.
Lässt sich drüber streiten. Grundsätzlich finde ich das total interessant. Ich fände es ja auch insgesamt auch geil, wenn die großen Nationalmannschaften mit den großen Spielern wieder kommen würde. Aber es ist nun mal auch vom Regel, so von Olympia wiederum, dass du es ja nicht darfst. Also es ist ja eine U21, also bei den Männern ist es ja eine U21, praktisch eine U23-Meisterschaft so in dem Sinn. Also auch die Regularien von den Olympischen Spielen, also das Olympische Komitee, hat, glaube ich, auch insgesamt was dagegen wiederum. Kann ich mir vorstellen. Aber ist ja auch, ja. Ich glaube, wir reden jetzt gerade so ein bisschen über den grünen Apfel hier. Insgesamt sind wir uns, glaube ich, einig, es gibt erstens zu viel Wettbewerbe. Zweitens, Olympia ist prestigeträchtig, nicht für alle Sportarten gleich, aber es ist prestigeträchtig, ist ein sehr, sehr wichtiger Wettbewerb. Und drittens, der Fußball kann sich vielleicht auch mal insgesamt davon was abschauen, von den olympischen Prinzipien.
Das ist natürlich auch ein bisschen so, ne? Es humbelt halt auch viele von den Leuten. Rassismus. So. Es ist jetzt nicht so, dass das von heute auf morgen eingeführt werden soll, bitte 2028 in Los Angeles sofort umgesetzt werden soll. Ich habe halt nur so mir gedacht, es ist ja ein Denkanstoß, das ist ein Thema, da kann man drüber reden. Ich wusste jetzt nicht, dass es so eine Debatte hier so aufmacht, aber ansonsten, ich schließe die jetzt auch gerne und würde übergehen zu unserem Quiz, weil das gibt eigentlich einen ganz guten Übergang in unser zweites Thema, in unser sogenanntes B-Thema, wie das Profi-Podcaster sagen. Das Quiz, gehen wir rein. Ich habe schon angekündigt, es gibt einen thematischen Übergang hin zum Champions League-Finale, das letzten Woche Samstag stattgefunden hat. Nochmal zur Erinnerung, PSG hat Inter relativ eindeutig geschlagen mit 5-0 war es, ne? Mhm. Ja, mit einem 5-0 und dementsprechend interessiert mich jetzt erstmal von euch beiden, was war denn bis letzten Samstag der höchste Champions League-Sieg? War es 2016, 2017 Real gegen Juve? War es 2003, 2004 Porto gegen Monaco? War es 1993, 1994 AC Milan gegen Barcelona? Oder war es 1999, 2000 Real gegen Valencia?
Weißt du, was witzig ist? Ich kann dir alle aufsagen, wie viel die ausgegangen sind, die Spiele.
Brian, kannst du das auch?
Nee, das kann ich jetzt nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich hätte eigentlich witzigerweise jetzt gesagt 2013, 14 Atletico gegen Real, 4-1 nach Verlängerung. Aber
gut, damit liegst du schon mal falsch, überlassen wir Hannes den Vor. Komm, Hannes, 16, 17 Real gegen Juve.
4-1.
Korrekt. 2003, 2004 Porto gegen Monaco.
3-0.
93, 94 Milan gegen Barcelona.
4-0.
Und 99, 2000 Real gegen Valencia.
Das weiß ich leider nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass die im Champions League Final standen, Valencia mal.
Auch gegen Bayern München 2001, ne?
Ja, Hauptsache große Klappe gehabt hier. Nee, also es ging 3-0 aus, dementsprechend war 93, 94 Milan gegen Barcelona 4-0 somit stark das zweithöchste Ergebnis. Sehr stark.
Ja, so halb. Das 4-0.
Ich habe nur Champions League gerechnet, ne?
Okay, seit 2-0. Okay.
Ja, Champions League, nicht hier Europapokalsieger der Landesmeister.
Ein so, Name, dann ganz ehrlich, finde ich einen geilen Namen.
Auf jeden Fall. Also ich finde auch die Vorstellung, dass nur die Meister gegeneinander spielen, auch irgendwie geil.
Ja.
Aber gut, dann wäre es noch mehr Super League. Naja, egal. Entschuldigung.
Zweite Frage. Ist eine kleine Schätzfrage. Schätzt doch mal bitte die Ausgaben, die Transferausgaben, die PSG seit Übernahme der Kataris 2011 getätigt hat.
2 Milliarden.
Ich glaube, sie haben dieses Jahr wieder 230 Millionen ausgegeben. Wenn du es jetzt runterrechnest, 2011 kommst du auf 2 oder 3 Milliarden Euro, ja?
Relativ genau, 2,28 Milliarden Euro. Als Referenzwert, einfach nur damit man mal so ein bisschen Gefühl hat, wer da so gegeneinander gespielt hat am Samstag. Wollt ihr schätzen, was Inter in der gleichen Zeit ausgegeben hat an Transfers?
Ich glaube, gar nicht so unfassbar viel weniger. Also natürlich so unter einer Milliarde schon, aber ich würde sagen so 850 Millionen, sage ich.
250.
1,2 Milliarden.
Okay.
Also ziemlich genau 1 Milliarde weniger. Das hört sich jetzt in dem Moment wenig an, aber mal so ein bisschen als Resonanz. Das sind, was hat Flo Wirtz gekostet? Flo Wirtz hat 100 Millionen, nee, 150 Millionen gekostet, ne? Ja, das sind fast 10 Flo Wirtzes. Also macht schon einen Unterschied aus, so hätte ich jetzt mal gesagt. Da sieht man die finanziellen Sphären. Das hat mich einfach interessiert. Ansonsten habe ich jetzt zum kurzen, knackigen Abschluss des sehr kurzen Quizzes noch was mitgebracht für euch. Eine neue Rubrik, und zwar, welches Champions-League-Finale suchen wir? Ich werde euch ein paar Hinweise geben und sie werden natürlich immer eindeutiger mit jedem Hinweis. Und ihr dürft dazwischen rufen, wenn ihr denkt, dass ihr wisst, welches Champions-League-Finale gesucht ist. Regeln klar?
Hau raus, ja. Geiles Spiel.
Haben wir schon mal gemacht, auch. Haben wir aber mit anderen Spielen mal gemacht. Ne?
Genau, so
nicht, ja, nicht mit Champions League. Jetzt machen wir hier.
Ja, aber geile Idee, ja.
Na gut. Also, das erste Finale ist gesucht. Der erste Hinweis, das Spiel ging 2-0 aus. Es wurde ausgetragen ganz in kurz, Spanien.
Stopp. Champions League nur, ne?
Nur Champions League. Okay. Nur Champions League.
Ja.
Ja, weil das wird sonst immer zu kompliziert. Ja, nur Champions League. Also, gut. Es ging 2-0 aus und es wurde ausgetragen in Spanien vor 75.000 Zuschauern.
Ey, dann war es AC Milan gegen Liverpool.
Liverpool gegen Tottenham Hotspur 2019.
Beide falsch.
Okay.
Beide Tore wurden vom gleichen Torschützen erzielt.
Ah, shit. Bayern gegen Inter.
Bayern gegen Inter.
Ja, sehr richtig.
Boah.
Der eine Trainer ist Holländer, der andere Portugiese. Doppeltorschütze war Argentinier. Ein deutsches Team war beteiligt. Hans-Jörg Butt stand auf dem Feld. Und das andere Team war italienisch. Dementsprechend kommen wir raus bei Inter gegen Bayern. Wer war von euch war jetzt schneller? Hannes, oder?
Wir waren wirklich genau gleich schnell.
Okay, das sagen wir jetzt auch. Aber ich war schneller.
Ich hätte jetzt. Das zweite Finale des Gesuchtes. Endstand war 1-0. Es wurde ausgetragen in der Türkei. Für eins der Teams war es erst die zweite Finalteilnahme.
Inter gegen Man City?
Inter gegen Man City. 2023.
Ja.
Ja, ich hab's zuerst gesagt.
Ja, das war zuerst
Brian. Brian war richtig. Ich hab's nur akustisch nicht verstanden. Es war tatsächlich City gegen Inter ist gesucht. Es war somit auch der erste CL-Titel dieser Mannschaft. Ein Deutscher stand in den Startelfs. Wer war's?
Gündogan.
Absolut richtig. Beide Teams wurden in dem Jahr nicht Meister ihrer nationalen Ligen. Und der Torschütze war Rodri.
Ganz kurz, Manchester City hat das Triple geholt in der Saison.
Ich hatte eigentlich nachgeschaut.
Die haben einen Triple geholt.
Vielleicht verklickt.
Das war ja das Geile, dass sie es geholt haben.
Ja, kann sich bei ChatGPT beschweren. So, letztes, genau so habe ich es mir vorgestellt. 1-1. Das erste hatte Hannes richtig, das zweite hatte Brian schneller richtig. Das letzte Finale, das gesucht ist. In diesem Finale traf ein Team auf einen Gegner, der in den 5 Jahren zuvor kein einziges Champions League-Halbfinale erreicht hatte.
Okay.
Ein spektakulärer Fallrückzieher im Halbfinale führte dieses Team ins Endspiel.
Liverpool gegen Real Madrid?
2018. Absolut richtig. Ja. 2017-18, Real gegen Liverpool.
Junge, Walle, nochmal ein Fehler.
Es war im Viertelfinale, ne?
War Viertelfinale, das Fallrückzieher von Ronaldo.
Gegen Juve.
Ja. Kannst dich wieder bei ChatGPT beschweren.
Ja, weil das war, Halbfinale war dann gegen Bayern und es ging fucking knapp aus.
Ja, das war das. Also ich weiß auch noch, dass das Viertelfinale war und das war ja auch schon. War das nicht auch schon getürktes Spiel damals?
Ja, also nicht getürkt, aber Real Madrid hat ja im Hinspiel 3-0 gewonnen und dann stand es im Santiago Bernabeu 3-3 und dann gab es in der letzten Minute diesen Push von Benatia gegen Lucas Vázquez.
Ja. Ja. An welchen Fahrrückzieher habt ihr denn jetzt gedacht, genau?
An den von Ronaldo. An den von
Ronaldo gegen Juve im Hinspiel.
Ja.
Nee, wir hatten aber, die Rede war von Liverpool.
Hä?
Scheinbar gab es im ein spektakulärer Fallrückzieher im Halbfinale führte dieses Team ins Endspiel.
Ja, deswegen
Dieses jene Team, das davor 5 Jahre zuvor kein einziges Halbfinale erreicht hatte. Und das war ja Liverpool.
War da Liverpool ein Fallrückzieher-Tor geschossen?
Scheinbar.
Da habe ich, die falschen Knöpfe gedrückt und bin doch an der richtigen Stelle rausgekommen.
Ja.
Ist ja auch egal.
Hey, nee, ich mag einen Fallrückzieher.
Man sieht mal, wie unzuverlässig scheinbar ChatGPT ist, weil das erste habe ich noch gemacht. Und die anderen zwei, da war ich dann zu voll, beziehungsweise Hannes hat dann auf einmal Druck gemacht nach dem Motto, wir treffen uns eine Viertelstunde früher und dann muss ich ChatGPT arbeiten lassen. Schön. Ein unwürdiges letztes Quiz in Staffel 3, hätte ich dazu mal gesagt.
Ein Dreierkette VBH-Quiz, würde ich sagen.
Alles normal.
Gefährliches Halbwissen, mal wieder.
So, wollen wir noch über dieses komische Champions-League-Finale sprechen, das ich, um mich ganz ehrlich zu machen, nicht gesehen habe, weil ich in Polen war und das in Polen nirgendwo im linearen Fernsehen übertragen wurde und Stream leider nicht möglich war, da ich kein VPN-Besitzer mehr bin. Dementsprechend bin ich nur über Highlights zu diesem Finale gekommen. Hannes, du hast, glaube ich, gesehen, oder?
Ich habe das ganze Spiel geschaut, yo. Hatte auch einen persönlichen Grund. Der zweite Ecuadorianer jemals stand auf dem Platz, William Pacho. Und somit auch unser erster Champions-League-Sieger. Kleine Nation, 17 Millionen Einwohner. Wir haben einen Champions-League-Sieger mehr als Chile. Und wer noch? Ich glaube, Kolumbien hat auch keinen.
Aber genau. War nicht Antonio Valencia auch Champions-League-Sieger?
Nee, nie gewonnen. Die haben damals 3-1 gegen Barca verloren im Finale.
War der nicht 2008 dabei schon?
Nee, der ist 2010 nach der WM.
Interessant.
Ja, also,
alles klar.
Ich kann zu dem Spiel, Noah, hast du geschaut?
Nee, ich habe tatsächlich auch das Spiel nicht geschaut. Ich war auf dem Campus-Festival in Konstanz.
Stimmt.
Und konnte dieses Spiel nicht sehen. Und ich, ganz kurz, ich habe das letzte Champions-League-Finale, was ich verpasst habe, was Liverpool gegen Tottenham Hotspur war, 2019 ebenfalls verpasst, weil ich auf dem Campus-Festival war.
Das ist ein bisschen unklar. Das haben wir doch alle verpasst, oder? Da waren wir doch alle bei Rin.
Ja, genau. Beide Champions-League-Spiele sind auch okay, sie zu verpassen, würde ich sagen. Auf eine gewisse Art und Weise.
Also ich habe das damals 2019 geschaut, weil ich glaube, ich habe gearbeitet an dem Tag und es war ein brutal langweiliges Spiel. Aber das Spiel jetzt war cool. Also ich muss sagen, es war überhaupt nicht so, wie ich es erwartet hatte, weil ich dachte eigentlich, PSG greift furios an, weil sie haben ja die Offensive dafür und Inter Mailand hält, was das Zeug halt hält, weil die ein Abwehrbollwerk haben. Womit Inter Mailand aber nicht gerechnet hatte, ist, dass Di Marco an dem Tag Arbeitszeitbetrug begeht. Der hat sich eine Scheibe Brot abgeschnitten von Schalke-Spielern und dachte sich, ich mache das jetzt einfach so, aber noch schlechter. Ja, also nach 7 Minuten stand es 1-0, nach 20 Minuten stand es 2-0 und dann hast du gemerkt, bei Inter war nur noch Ideenlosigkeit. Also es war auch nicht so, dass PSG übertrieben gut war, sondern Inter war halt übertrieben schlecht. Da lief nichts mehr. Thuram und Lautaro Martinez haben vorne keinen Ball bekommen. Barella, der ja eigentlich im Mittelfeld extrem stabil war, hat nichts mehr geschafft. Und dafür haben halt Vitinha, Neves und Dembélé das gemacht, was sie wollten. Es war letztendlich würde ich sagen, in der Höhe nicht verdient. Also ich glaube, ein 3-0 hätte es auch getan. Aber PSG war dann in dem Rausch, wo alles passt. Kennt ihr das? Also es hat einfach alles geklappt. So das 5-0, das ist ja auch am Pfosten und dann rein. So an einem normalen Tag geht er am Pfosten und raus, aber war einfach nicht zu holen. Und dementsprechend ein extrem verdienter Sieg. Und ich glaube, nachdem PSG Liverpool rausgekickt hatte, waren die schon so ein bisschen der Geheimfavorit. Und letztendlich, es bestand nicht eine Minute die Gefahr, dass da irgendwas anbrennt. PSG hat das extrem souverän gemacht. Aber wie gesagt, so viel Analyse kann man nicht machen. Also bei Inter hat einfach gar nichts geklappt. Inzaghi ist komplett durchgedreht an der Außenlinie. Und PSG hat das einfach extrem souverän in einem guten System, wo Luis Enrique wirklich viel gearbeitet hat und wo sie eben nicht diesen Mega-Superstar Kylian Mbappé haben, der das macht, was er will, sondern alle haben sich an das System gehalten, haben sie dann erfolgreich gespielt. Das kann man zum Spiel sagen. Gott, jetzt habe ich auch noch verschluckt. Ich weiß nicht, habe ich euch beide so überzeugt oder desillusioniert? Oder
ich dachte eigentlich, Brian sagt da jetzt irgendwas dazu.
Ich muss
ehrlich sagen. Ja, ich habe... Nee, jetzt willst du doch was sagen, oder wie? Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die Highlights angeschaut und mir so ein bisschen die Stats angeschaut und ich habe es ja auch schon bei uns in die Gruppe geschrieben. Ich glaube, das waren leider keine sportlichen Mächte, die da am Werk waren, weil ganz ehrlich, also ich habe nicht einen Interspieler fluchen sehen oder ausrasten sehen nach einem Gegentor.
Ich liebe es, dass eine neue UEFA-Verschwörung gedroppt ist. Das muss ich sagen, liebe ich. Finde ich schwierig,
Ich meine, ich hatte es ja auch in die Gruppe geschrieben. Ich glaube, die Inter-Spieler waren einfach gebrochen. Weißt du, die hatten vor 6 Wochen noch die Chance, die realistische Chance auf den Titel, auf den Triple sogar, nicht auf den Titel, auf den Triple. Und dann haben sie das Halbfinale in der Coppa Italia gegen Mailand verloren, gegen AC. Dann haben sie am letzten Spieltag noch die Serie A verloren gegen Napoli. Und dann steht es nach 20 Minuten 2-0 im Champions-League-Finale. Und ich denke, das war der Moment, wo die alle gesagt haben, boah, damit kann ich jetzt nicht umgehen. Das ist ja einfach too much.
Also ganz ehrlich, ich meine, klar, das ist jetzt, der Zusammenhang ist, kann man sehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du nur weil du jetzt, sag ich mal, die Coppa Italia verlierst oder, keine Ahnung, den Scudetto dieses Jahr nicht eintütest, gebrochen in den Champions-League-Finale gehst, nachdem du die vermeintlich beste Mannschaft der Welt gefickt hast, das glaube ich einfach nicht. Also, ich meine, Walle, du brauchst mir nicht überzeugen, bei einer Verschwörungstheorie hast du mich immer da am Start. Da geht ganz schnell bei mir, was die UEFA angeht. Aber nee. Spanische Trainer werden einfach immer bevorzugt.
Ich kann es mir nicht anders erklären. Also sorry, aber das macht keinen Sinn so. Es macht wirklich keinen Sinn. Du kannst nicht so zweimal gegen Barca spielen, so furios. Und das war ja wie eine F-Jugendmannschaft, die da aufgetreten sind. Sorry, aber also... Die Sturmspitze, also Lautaro Martinez, hing da vorne, der hing in einem luftleeren Raum. Die haben ja gar nicht mitgespielt.
Also es war dann letztendlich auch ein 5-0, weil PSG irgendwann mal auch ein bisschen zurückgegangen ist. Also die sind vom Gas runter irgendwann. Gegen Ende sind sie dann wieder...
Ganz zurückgeschaltet.
Genau, aber gegen Ende haben sie dann wieder aufs Gaspedal getreten, weil dann fiel ja das 5-0, aber das halt, weil eine Einwechslung kam. Aber die dachten sich auch kurz so, wir spielen hier nicht gegen Inter. Also das kann es nicht sein. Ich weiß nicht, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie bei mir das Abitur. Im Sinne von, ich hab damals mein Aufgabenblatt aufgemacht und dachte mir, that's it. Also so, ich habe jetzt 2 Jahre lang mich darauf vorbereitet und ich muss jetzt halt einen Text analysieren. Ja, ich wusste, dass das kommt, aber ist es das? So hatte ich das Gefühl.
Du hast trotzdem 0 Punkte geschrieben.
Und genau, und trotzdem gegen die Wand gefahren. Nee, aber dann auch so souverän, wie ich damals mein Deutsch-Abi geschrieben habe, so hat es halt PSG gemacht. Und ganz kurz, Kvaratskhelia ist einfach so ein gigantisch geiler Spieler und es macht so Bock in der Welt, wo systematisch versucht wird, so Ausnahmespieler irgendwie ein System zu fangen, dem beim Spielen zuzuschauen. Der und Dembélé und auch Doué, das war, also wäre nicht dieser katarische Milliardenfonds hinter PSG, sondern irgendein eine Wurstbude in Paris oder ein Pommes frites Restaurant, dann würde ich sagen, es ist die sympathischste Mannschaft der Welt, weil selbst Toni Kroos hat ja geschrieben, so hey, es ist doch wieder schön, dass es um eine Mannschaft geht und um den Coach. Ja.
Ja, ich, mit Toni Kroos kriegst du mich, das weißt du.
Ich weiß,
da gehe ich auch mit. So gesagt. man muss sich schon immer vergegenwärtigen, was dahinter steckt bei dem Projekt. Es ist schon auch sehr ironisch, dass Kylian Mbappé in der ersten Saison, wo er nicht bei PSG spielt, oder dass PSG in der ersten Saison, wo Kylian Mbappé der heimliche König oder der Protzkönig von Paris nicht da ist, dann die Champions League holt. Das fand ich schon auch sehr lustig. Aber dass dann dieser Scheich dann nach ungefähr 2 Minuten dann direkt die Champions League Trophäe in die Höhe heben muss, das ist dann schon auch wieder etwas geschmacklos. Ja. Ich glaube, man kann sagen, es war eine sehr intensive Champions League Saison. Gerade die Halbfinals haben nicht enttäuscht. Jetzt war vielleicht, wenn wir auch zum Ende hin ein bisschen Resümee ziehen. Aber ich glaube, es ist nicht das Finale, was wir uns alle gehofft haben. Ich glaube, ein PSG gegen Barcelona oder vielleicht ein Inter gegen Barcelona wären dann doch die etwas spannenderen, etwas besondereren Finals gewesen. Oder? Was meint ihr?
Absolut. Ich freue mich auf die Saison 25-26 mit Barcelona im Finale und bin gespannt, wer sich daneben durchsetzen wird. Aber das steht für mich einfach außer Frage. Ja, Hannes hält sein Bayern-Wappen in die Kamera. Das wage ich schwer zu bezweifeln. Das wage ich leider sehr schwer zu bezweifeln. Hannes, ich wünsche euch, dass ihr die Gruppenphase übersteht. Ne? Ja,
das muss man. Man muss schon nochmal sagen, auch, also in welchem Szenario dort Bayern irgendwelche Sachen gewonnen hätte in dieser Champions-Saison, das ist für mich wirklich ein Rätsel. Also, wie man da überhaupt drauf kommen kann, mit dem Kader, mit dem Trainer vor allem, auch zu sagen, ja, wir holen die Champions League. Ist für mich ein Rätsel.
Brian, wir haben eine Stunde auf der Uhr. Warum machst du jetzt noch so ein Fass auf? Wirklich?
Du hast das Fass aufgemacht.
Bayern hat ja recht erfolgreich 1-0 gegen PSG gewonnen und sind dann nur wegen einem Tordifferenz gegen Inter Mailand rausgeflogen. Also es war jetzt nicht alles so schlimm, wie man spricht. Ich sehe die Argumente von allen, die sagen, dass Bayern aktuell nicht zu den Top-Vereinen gehört. Weil ich muss sagen, leider ist unser Coach, so sympathisch ich ihn auch finde und so cool seine Pressekonferenzen sind und so sehr seine Glatze glänzt, ist er halt nicht auf dem Niveau von einem Luis Enrique oder von einem, wie heißt das, von wem eigentlich noch?
Simone Inzaghi.
Ja, Simone Inzaghi, ja, finde ich aber total schwach, dass er jetzt, sobald er das Finale verloren hat, nach Al-Hilal wechselt, weil er einfach keinen Bock mehr hat. Ich sehe das, Bayern ist so auf dieser Coach-Ebene nicht Weltklasse und unsere Spieler an vielen Stellen auch nicht. Also ich meine, wenn du jetzt Harry Kane und Jo Kimmich und Musiala aus dieser Mannschaft rausnimmst und Olise, dann wird es noch sehr, sehr, sehr dünn. Das sehe ich, aber give it time und in company we trust.
Mit vielen, vielen Worten über den FC Bayern und einem Monolog von Hannes über den FC Bayern beschließen wir diese Staffel 3, die in die Annalen eingehen wird, als die Staffel Bayern München. Ich habe noch nie so viele wutentbrannte Nachrichten bekommen, warum wir so viel über Bayern sprechen und dass es eigentlich auch keiner mehr hören kann. Wir haben diese Staffel sehr viel darüber gesprochen und dementsprechend würde ich sagen, war das auch im Rahmen ein guter Abschluss, ein passender Abschluss. Diese Staffel, wir gehen jetzt nicht nur in die Sommerpause, sondern, ich habe es gerade schon gesagt, wir schließen die dritte Staffel ab, ihr Lieben. Also das ist schon, wir haben nicht nur die erste Live-Folge gedroppt, dieses Jahr die 100. Folge geschossen, nochmal Gäste willkommen geheißen, mit dem ersten Profifußballer hier in den Reihen, nochmal an dieser Stelle liebe Grüße nach Paderborn, sondern eben auch die dritte Staffel abgewuppt und gehen mit großen Schritten jetzt in Richtung Staffel 4. Das ist der Wahnsinn. Jetzt bei einer Serie, da könnte jetzt so langsam der Bounce wieder kommen, wo es wieder besser wird. Meistens sind ja Staffel 2 und 3 schwierig. Jetzt könnte es wieder gut werden. Ich hoffe, wir haben euch deshalb trotzdem nicht enttäuscht. Und ansonsten haben wir euch ja diese Staffel immer mit einem sogenannten Match of the Week in die Woche verabschiedet. Und diese Woche möchte ich euch verabschieden mit einem, ja, wie beschreibt man es, das Anti-Match of the Season sozusagen. Das war jetzt ein langer Bogen, den ich geschlagen habe für euch zwei, weil wir hatten es vor der Aufnahme im Off, hatten wir es über die Einschaltquoten der Bundesliga dieses Jahr. Ein Thema, das wir jetzt Brian zuliebe umschifft haben. Und da hatte ich euch noch an was versprochen. Und zwar das Bundesligaspiel mit der geringsten Einschaltquote. Wollt ihr raten, welches es war?
Ich würde sagen, Hoffenheim gegen Wolfsburg, weil einfach niemand zuschaut.
Brian, hast du auch noch einen Guess?
Ja, ich meine, Hoffenheim gegen Wolfsburg war es auch. Also
ich kann sagen, Hoffenheim war beteiligt. Es war Hoffenheim gegen Bochum. Ah. Mit sage und schreiben 8.000 Zuschauern. Das heißt, nur 1% der Hörerschaft, die wir hier jede Woche haben, haben dieses Spiel verfolgt. dementsprechend können wir euch verabschieden aus Staffel 3 mit dem Anti-Match of the Season. Und nichtsdestotrotz freue ich mich, freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Staffel auch wieder dabei seid.
Auf jeden Fall. Von meiner Seite auch. Jungs, es hat mich sehr gefreut, dass wir es wieder geschafft haben. Von Oktober bis hierhin ist echt Matsch. Ich habe nicht ein Match of the Season, nicht ein Match of the Week dabei, aber mich würde sehr freuen, wenn alle zugucken, wie Carlo Ancelotti entlassen wird, wenn Paraguay am Dienstag Brasilien 4-0 schlägt. Und damit verabschiede ich euch und gebe noch einmal das Mikro ab an den Bodensee.
Ja, mich hat es auch extrem gefreut. Ich glaube, es war eine sehr intensive Saison. Ich finde, wir haben auf jeden Fall diesen Meilenstein 100. Folge werde ich jetzt auch nicht unbedingt vergessen. Und ich freue mich auf die nächste Saison. Wird auf jeden Fall spannend. Ich bin froh, dass ich dabei bin, weil eben, wie gesagt, ich nicht Kicktipp-Letzter wurde, weil das war ja schon, stand auf der Kippe. Ich glaube, wir haben auch einige Ideen für nächste Saison, was eventuell auch eine weitere VBH und Friends-Folge angeht. Und ich verabschiede mich und ich bedanke mich bei allen, die zuhören. Ich bedanke mich bei euch für die guten Gespräche und freue mich, eure Gesichter alsbald wiederzusehen.
Ja, dem ist gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich kann nur sagen, Kicktipp aktuell, lieber Brian, das wird sich auf jeden Fall wiedergeben. Das haben wir ja schon beschlossen. Können wir an dieser Stelle auch mal vielleicht offiziell verkünden. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch beiden. Ihr Lieben, war eine schöne dritte Staffel. Danke an euch, dass ihr einschaltet jede Woche. Und ansonsten würde ich sagen, auf Wiederhören.
Tschüss, ciao. Genieß den Sommer. Arschloch. Ich klaus dir noch einmal.
Macht's gut. Tschüss, ciao. Doch, jetzt hier. Feierabend.